Also ich weiß von Studien, Frauen, die sehr, sehr attraktive Fotos beilegen, es hilft eurer Bewerbung nicht. So, und jedenfalls hat sie das gemacht. Sie hat an eine Firma, die gleiche Firma, zwei ähnlich geartete Jobs, die gleiche Bewerbung, haargenau die gleiche Bewerbung geschrieben, mit dem gleichen Foto, mit dem gleichen Vornamen und aber einmal mit Müller.
Das ist so, nicht dein Ernst.
Hat auch eine andere E-Mail-Adresse angelegt mit Müller. Ja, und Frau Müller hat eine Einladung bekommen und ihr echter Name nicht.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Jule Jankowski und ich freue mich ganz arg auf euch, denn hier findet jetzt eine neue Runde statt in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk, wo wir gehen hart auf die 300 zu, folgen über Arbeitskultur reden. Und das fassen wir hier, ihr wisst es, mal sehr eng. Wir reden manchmal über sowas wie Organisationsentwicklung, Leadership. Ich würde sagen, in jedem Gespräch auch mindestens mal ein Seitenthema, ganz oft das Hauptthema. Wir schauen aber auch breiter hin. Wir gucken auch auf so Dinge wie Unternehmertum. Und ihr wisst, die häufiger einschalten, dass Denken in Möglichkeiten ein ganz wichtiges Prinzip ist von mir. Und da sind wir heute mal wieder unterwegs. Es hat aber auch was natürlich mit Arbeitskultur zu tun, ganz eng sogar. Ich kriege ja manchmal Zuschriften von euch, eigentlich sogar sehr regelmäßig. Erstmal an der Stelle, das freut mich sehr. Ihr findet die E-Mail-Adressen auch in den Shownotes, wenn euch was auf dem Herzen liegt in Sachen Good Work. Und dann kommen solche Dinge wie, Jule, du hast tolle Gäste, immer die großen Namen. Aber was ist denn mit den etwas kleineren Geschichten? Die Geschichten abseits des Wegesrandes, die man vielleicht nicht so ohne weiteres entdeckt. Was ist mit den Menschen, die wirklich in der Mitte des Struggles, des Arbeitslebens sind und die könnten noch ein bisschen häufiger stattfinden. Und ich muss zugeben, da habt ihr einen Punkt. Ich gucke danach und halte danach Ausschau und manchmal springen mich Ideen an. Und heute haben wir so eine Idee. Wir haben heute Sandra Zemke im Studio. Wer ist Sandra Zemke? Ich stelle sie euch ganz kurz vor. Sandra ist mehrfach selbstständig. Sie ist zum einen Gründerin von Anonify, einer Plattform, die sich auf ganz spezifische Art und Weise dem Bewerbermarkt und Bewerberinnenmarkt hinwenden möchte. Und sie ist selbstständige Beraterin im Themenumfeld von digitaler Transformation und natürlich auch KI. Und sie ist, glaube ich, wenn ich richtig mitgeschrieben habe, auch alleinerziehende Mutter, oder? Ist das richtig, Sandra?
Nicht ganz alleinerziehend.
Nicht
nein,
ganz.
Mein Partner kümmert sich auch.
Ja. Ah, okay. Also sie ist auf jeden Fall Mama und hat da auch noch die ein oder andere Rolle intus. Aber wir schauen heute auf den Weg von Sandra und vor allen Dingen schauen wir auf ihr spannendes Unternehmen Anonify. Ich lass mal so viel da. Es hat auch was mit Diversity, mit Gerechtigkeit zu tun, mit einem wirklich faireren Blick auf das Thema Bewerbungsprozesse. Und ganz spannend, wir haben, glaube ich, heute die erste Side-Hustlerin am Start. Also die erste Gästin, die ihr Unternehmen, ihr Startup im Nebenerwerbe sozusagen betreibt. Wie viel Nebengeräusch das ist oder Vordergrundgeräusch, das werden wir erfahren. Jetzt mache ich erstmal die Tür auf und sage, hallo liebe Sandra, schön, dass du hier bist bei Good Work.
Hallo liebe Jule, vielen Dank und vielen Dank für diese wunderbare Intro.
Ja, wir mussten ja erstmal ein bisschen was rahmen hier und das mache ich immer so. Und in deinem Fall war das gar nicht so ganz einfach, Sandra, weil da gibt es so viel anzubieten. Aber bevor wir da in deinen spannenden Weg und in dein tolles Unternehmertum einsteigen, erstmal die Standard-Einstiegsfrage, nämlich wie bist du heute in den Tag gestartet, liebe Sandra?
Ja, ich bin heute in den Tag gestartet, wie so oft, wie Mütter, glaube ich, in den Tag starten. Ich habe ein schulpflichtiges Kind und eigentlich ärgere ich mich immer wieder drüber, dass Kinder um 8 Uhr in die Schule müssen, meine Tochter auch. Nämlich das bestimmt tatsächlich meinen Wecker, der, wenn ich es mir aussuchen dürfte, sehr viel später klingeln würde.
Wann würde der klingeln, Sandra?
Also mein Wecker würde nicht vor 7.30 Uhr klingeln, wenn sehr ich schön. Kein schulpflichtiges Kind hätte, aber jetzt ist es eben kurz nach 6 und die ersten anderthalb Stunden gehören natürlich meiner Tochter. Da schaue ich, dass sie irgendwie gut gefrühstückt hat, was zum Essen dabei hat, dass die dass die Sportsachen dabei sind, also was man so tut morgens die ersten anderthalb Stunden. Und dann ist so ein bisschen meine Zeit. Und das ist ja das Gute dann, da kann ich dann ganz in Ruhe frühstücken und mich auf den Tag vorbereiten.
So ein bisschen ganz kleine Me-Time ist auch verrückt, gell? Dass man quasi ganz normale Nahrungsaufnahme schon als Me-Time
absolut
framen muss.
Ja. Aber gerade das, also das ist auch eine Herausforderung, ja, gerade auch als Unternehmerin. Das ist nicht selbstverständlich, dass ich die Nahrungsaufnahme als Me-Time wirklich nutzen kann. Ja, ganz oft passiert das auch neben dem zwischen zwei Terminen in 5 Minuten oder neben einer Tätigkeit und deshalb genieße ich es wirklich, wenn es nicht so ist.
Und ist das dann auch so eine Phase, ich reite da noch so ein bisschen rum, wir kommen ja noch ganz schnell gleich zu deinem beruflichen Unternehmertum. Ist das so eine Zeit, wo du dann auch alles andere außen vor lässt oder ganz ehrlich, ist da das Handy schon in der Hand oder liest du Zeitungen oder was passiert da oder sitzt du vielleicht vorm Fernsehen? Gar nicht wenige Menschen schauen morgens noch das Frühstücksfernsehen, habe ich hier auch gelernt.
Ich mache alles von dem, Julia.
alles auf einmal.
Alles, ja, ich bin aber auch einfach, also mein Kopf ist immer laut. Ich glaube, es kennt viele Frauen, dass im Kopf sowieso immer viel los ist. Und ich starte eigentlich wirklich meinen Tag mit Nachrichten lesen. Also ganz früher habe ich mal Zeitung gelesen. Jetzt, also für mich ist es, ob ich Zeitung lese oder Handy lese, also deshalb
same.
Ja. Stört mich manchmal diese Verteufelung der digitalen Medien, wo ich denke, ich muss halt wissen, was in der Welt vor sich geht und da geht der erste Blick hin und dann höre ich gerne Podcasts, während ich mich fertig mache, während ich den Haushalt mache, während ich so Dinge tue, die jetzt den Kopf nicht sonderlich anstrengen, da liebe ich eben Podcasts und wenn ich denn esse und mal abschalten will, dann darf es auch mal der Fernseher sein, ja.
Ja, klar. Ich habe übrigens hier neulich ganz kurze kleine Anekdote, ich glaube, es war irgend so ein Reel auf Insta wahrscheinlich, gesehen, wo irgendeine Comedian auch sagte, ich 1990 oder 2000 beim Fertigmachen für die Party. Und dann siehst du so eine Frau, die vorm Spiegel steht, sich schminkt und im Hintergrund läuft total laut Musik. Und ich glaube, sie hat auch schon irgendwie so ein bisschen was zum Vorglühen da sich hingestellt. Ich heute, wenn ich mich fertig mache, dann siehst du, wie sie sich schminkt und im Hintergrund läuft irgend so ein True Crime Podcast.
Genau, ja.
Und ich habe auch gedacht, verdammte Axt erwischt. Ich dachte, ich wäre die Einzige. Nein.
Nein, wir sind nicht allein.
Wir sind viele. Ja. Viele. Gut, Sandra, dein Tag ist bewegt, dein Kopf ist laut. Auch da wieder ein schönes Zitat, könnt ihr schon mal mitnehmen. Habe ich auch mal irgendwo gehört. My head is a dangerous place. I don't go there anymore. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch kein Einzelschicksal. Wir fangen mal mit dir als Mensch an. Sandra, nämlich nimm uns doch mal mit. Du bist ausgebildete Wirtschaftsingenieurin, mutmaßlich mit den glänzendsten Berufsaussichten ausgestattet. Wie bist du eingestiegen in die Berufswelt? Wo und als was?
Also ich bin keine Ingenieurin. Das
geht schon mal. Informatikerin. Entschuldigung.
Genau, Wirtschaftsinformatikerin. Und das ist, das zur Wirtschaft gehört. Also zumindest als ich die Ausbildung gemacht habe, das Studium gemacht habe. Da gehörte es zu den Geisteswissenschaften.
Was?
Also ich bin Geisteswissenschaftlerin, weil ich eben auch BWL und Industriebetriebslehre studiert habe und Projektmanagement und bin seitdem eigentlich in großen Unternehmen unterwegs. Also ich bin so ein Kind der Corporates sozusagen. Und da fangen wir gleich mal an mit den Biases, weil das war natürlich auch so, wo ich so 19, 20 in Berlin am Frühstückstisch saß und überlegt habe, was will ich denn so mit meinem Leben anfangen, haben natürlich die großen Marken auch was mit mir gemacht. Natürlich fand ich es cool, dann bei IBM zu arbeiten. IBM, wie toll das klingt. Dann war ich bei Daimler, dann war ich bei DHL. Also das sind natürlich... Hab ich
Super
mir das
Brands, ja.
Auch ein Stück weit ausgesucht, ja, weil ich auch dachte, das ist was total Cooles. Und genauso wie ich das quasi eigentlich für mein Leben geplant habe, ich meine, so gucken ja auch Arbeitgeber, da kommen wir auch bald zu, auf so CVs. Und da bin ich schon mir auch bewusst, dass das gar nicht so einfach ist und dass ich da auch ein großes Privileg hatte, auch so gute Jobs bekommen zu haben. Ja, und habe mich da immer, also ich hatte verschiedene Jobs, und habe mich aber immer entlang diesem Thema Digitalisierung eigentlich von Anfang an bewegt. Anfangs war es eher Prozesse, Prozessoptimierung, und da bin ich stärker in das Thema eben IT-Umsetzung, Projektmanagement. Aber es war, hatte immer mit Digitalisierung zu tun. Ja, jetzt mittlerweile 25 Jahre. Und ich war eben am Ende auch Führungskraft. Und da wuchs dann immer stärker die Unzufriedenheit mit den Strukturen, wie sie so sind in großen Unternehmen. Und der Wunsch, da mal was anders zu machen.
Ja. Ich kann es sehr gut nachempfinden. Wann war dein Berufseinstieg nach dem Studium? Welches Jahr?
Ich glaube 2002.
Ja. Und deine erste Station war IBM tatsächlich?
Ja.
Okay. Und ich gehe da nochmal drauf zurück, denn uns hören viele Menschen zu, die vielleicht auch mal in Corporates waren oder immer noch sind. Und ich selbst bin ja auch eine Corporate, wie soll ich das mal, ich weiß, wollte schon fast sagen, Geschädigte, nein, um Gottes Willen. Also ich habe ja auch viele Jahre in einem Konzern verbracht, und ich würde mit dir ganz kurz mal gern die Frage klären, was ist das Versprechen, was Corporates aussenden? Weil du sagst, das wirkt cool. Was genau ist die Sehnsucht, die doch starke, große Unternehmen nach außen immer noch transportieren?
Ich glaube, die Sehnsucht, also von meiner Seite, ist was mit Bedeutung zu machen, was Einfluss hat auf die Welt. Ich glaube, das war so mein Wunsch. Ja, und leider, wenn man denn in der Realität von Corporates ist, dann merkt man ziemlich schnell, dass man dann als kleines Rad womöglich sehr, sehr wenig Einfluss hat.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung. Ich weiß, Recruiting ist anstrengend, ist aufwendig, ist wirklich nicht trivial, gerade aktuell in Zeiten von Fachkräftemangel. Das hat schon manchmal was von, ich suche die eine Stecknadel im Heuhaufen. Und sind wir ehrlich, manchmal ist es nicht ein Heuhaufen, in dem wir suchen, sondern in 5, 6, 7, 8, 9 parallel. Denn ihr habt wahrscheinlich in eurem Unternehmen, wenn ihr mit Recruiting-Aufgaben betraut seid, mehr als nur eine Stelle zu besetzen. Und dann geht es los. Ihr müsst euch auf verschiedenen Plattformen umschauen, rekrutieren. Und das hat StepStone jetzt erkannt und hat eine Lösung auf den Markt gebracht, die ich finde, unbedingt mal erwähnt werden muss. Und zwar ist das Angebot StepStone All Jobs. Hier gibt es ein exklusives Komplettpaket, das alle Stellenanzeigen im Jahresverlauf abdeckt. Ist klar, ist logischerweise viel günstiger, flexibler und auch transparenter. Du bist also nicht mehr in der berühmten Recruiting-Spirale gefangen, sondern du hast eine Plattform, auf der du alle Jobs, die in deinem Unternehmen zu besetzen sind, platzieren kannst. Und jetzt kommt der Knaller. Bis zu 75% pro Bewerbung wirst du etwa an Kosten sparen. Und ich würde mir das an deiner Stelle unbedingt mal anschauen. Es geht nämlich nicht nur um den Preisvorteil, also es ist nicht nur durch die Bündelung sehr viel günstiger als Einzelanzeigen. Es ist planungssicherer und es ist vor allen Dingen viel, viel einfacher. Klingt das interessant? Dann schau nach unter stepstone.de/alljobs. Dort findest du alle Informationen, ebenso in unseren Shownotes. Weiter geht's mit der Folge Good Work. Also so dieses Gefühl, man ist in einem ganz großen Ozean und kann da ganz toll was bewegen an dem Weltenlauf. Ja. Und würdest du sagen, dass diese Magie, die ja Corporates durchaus, ich sag jetzt mal, ausgestrahlt haben, immer noch ausstrahlen? Oder nimmst du bei, du bist ja an dem Bewerbermarkt, kommen wir ja später noch dazu, näher dran, dass das immer noch wirkt? Oder stimmt auch die Erzählung, dass jüngere Menschen nach anderen Dingen schauen?
Ich glaube, das ist immer noch so. Nichtsdestotrotz, ich habe auch oft gehört in den Corporates, wir müssen uns nicht um unsere Arbeitgebermarke kümmern. Unsere Konsumermarke ist stark genug. Das habe ich damals schon bezweifelt. Vor allem, als ich dann auch in Führungsverantwortung war und gemerkt habe, wie schwierig es eigentlich ist, gute Leute auszuwählen. Aber ich weiß, es ist immer noch so, als großes Unternehmen kriegst du immer noch sehr, sehr viele Bewerbungen. Und was ich auch schon feststelle, ist, du bekommst auch immer noch die besten Bewerber eigentlich für den großen Brands. Nichtsdestotrotz haben wir einen Shift, und den liebe ich. Ich liebe die Gen Z dafür, dass sie diesen Shift treibt. Hm. Ja, dass da jetzt dann Leute sind, die sagen, mir sind andere Dinge wichtig. Mir ist eben eine gute Arbeitskultur wichtig. Und mir ist auch Inklusion wichtig in dem Sinne, dass ich auch als Mensch in der Struktur sein kann und mich nicht verbiegen muss. Und da gehört tatsächlich auch sowas wie Remote Work dazu und gute Führung und solche Dinge, ja.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön, dass du das so differenziert auch nochmal darstellst und vor allen Dingen auch sehr glaubhaft, denn du bist ja mittendrin, also du kriegst das Original mit. Wir gehen nochmal ein Schrittchen weiter. Es gab dann irgendwann der Moment, wo die Ernüchterung vielleicht so groß war, vielleicht war es ein Weg von, vielleicht war es aber auch ein Hinzu, als du den Sprung gewagt hast. Was war deine Station und warum hast du sie verlassen?
Also ich war am Ende Führungskraft bei DHL in verschiedenen Rollen und ich bin ganz froh, dass das so passiert ist. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich wurde entfernt aus dieser Organisation. Also da gab es eine sehr, sehr mächtige Person, die mit mir nicht mehr arbeiten wollte, was dazu führte, dass ich eine sehr komfortable Abfindung bekommen habe. Ich war ja nun schon auch lange im Konzern in verschiedenen Funktion und habe mir auch nichts zu Schulden kommen lassen. Deswegen haben wir dann nach einigen Monaten Verhandlungen dann ein gutes Ergebnis erzielt, was mir einerseits den Schubs gegeben hat, aber andererseits auch die Basis, überhaupt was zu machen. Denn ich muss sagen, ich musste immer für mein Geld arbeiten. Ich habe auch ein duales Studium gemacht, weil mir klar war, ich kann mir das eigentlich nicht leisten, zu studieren und nichts zu verdienen. Und deswegen war der Gedanke, mich selbstständig zu machen, auch immer sehr angstbehaftet, weil ich einfach da das Gefühl hatte, ich begebe mich da einfach wirtschaftlich in ein großes Risiko. Und das hat mir einfach, also es hat mich einfach auch ein Jahr finanziert. Und diese Sicherheit, die mir das gegeben hat, also ohne die hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gewagt.
Ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, weil wir reden ja hier auch viel mit Unternehmern und Unternehmerpersönlichkeiten und da kommt natürlich auch, und ich höre förmlich, wie sich die Menschen, die uns zuhören, die Frage stellen, ja, der oder die hat es ja einfach, da ist vielleicht ein elterlicher Background, der das abpuffern kann oder was auch immer. Du schilderst jetzt sehr glaubhaft, dass das bei dir genau eben nicht so war. Ich meine, du hattest die Abfindung, aber auch die reicht niemals, um eine Erwerbstätigkeit zu kompensieren. Also das muss einem ja auch klar sein, egal wie groß die Summe ist. Sie wird niemals so sein, dass sie in jungen Jahren Lebenserwerb irgendwie kompensiert.
Ja.
War das wirklich so dieser Punkt, dass du sagst, diese Summe war so ein Stück Peace of Mind, also hat mich ein bisschen beruhigt und überhaupt mich trauen lassen, das zu tun?
Absolut.
Also würdest du sagen, das war schon so ein Schalter? Ja. Wenn du jetzt mit Menschen sprichst oder zu Menschen sprichst, die selbst sich auch da reinstürzen wollen, würdest du sagen, sorg dafür, dass ihr mindestens mal für ein Jahr Puffer habt? Wäre das so eine Empfehlung, die du aussenden würdest? Oder sagst du, naja, da ist jeder anders gestrickt. Also man darf da auch mal ruhig ein bisschen risikoreicher oder mutiger sein, als ich es vielleicht war.
Also ich glaube, dass das sehr individuell ist und dass es ein Stück weit unrealistisch ist, jemandem zu sagen, also vielen Menschen, für viele Menschen ist es unrealistisch zu sagen, bau dir erstmal ein Jahr Puffer auf. Ich bin super privilegiert, dass ich das hatte, ja. Viele Menschen können deswegen nur nebenberuflich gründen und das finde ich auch völlig okay. Ich finde es ein bisschen schwierig, dass in der Startup-Bubble das häufig so abgetan wird. Ach, es ist ja nur nebenberuflich. Das ist mir sehr oft passiert, dass ich, als ich gegründet habe, sehr oft gefragt wurde, machst du das hauptberuflich oder nebenberuflich? Ich habe, als ich gegründet habe, hauptberuflich gegründet. Ich bin ja jetzt auch noch hauptberuflich eben Geschäftsführerin dieser GmbH. Es ist nur so, dass natürlich dieses, und das ist auch ganz normal, ich habe BWL studiert, da war das Normalste von der Welt, dass der ROI eigentlich bei einer Unternehmensgründung, also nicht vor Jahr 5 überhaupt erwartbar ist. Da, also das das musst du halt erstmal schaffen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist essentiell. Und ich meine, manche haben einen Ehemann, der sie finanziert. Manche haben Eltern, die sie finanzieren. Das kann natürlich Sicherheit bieten. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es essentiell für jeden, der gründet, dass man sich ausrechnet, was man für Kosten monatlich hat, dass man schaut, dass die gedeckt sind. Das ist einfach das A und O in diesem
Klingt
Leben.
Banal und wird oft missachtet. Ja? Also ja, manchmal ist ja da die Euphorie so groß, dass das Naheliegende gar nicht betrachtet wird und das kann dann schon zu bösem Erwachen führen. Du bist raus bei DHL, also es war tatsächlich gleich deine Idee, ich gründe um des Gründen Willens. Oder war es eher so, dass du gesagt hast, ich möchte mein eigener Herr, meine eigene Frau sein, meine eigene Vorgesetzte? Oder war da schon diese ganz konkrete Idee in deinem Kopf?
Nein, das war ein Prozess. Ich habe erstmal, was man halt dann so tut, Gespräche geführt, Bewerbungsgespräche. Und nach so 3, 4 habe ich irgendwie gedacht, das ist alles die gleiche Soße. Das ist alles das, was ich vorher schon gemacht habe. Es ist immer, ich habe gefühlt, ich war ja in so einer Sandwich-Position. Ich war jetzt irgendwie Ende 30. Ich habe auch sowieso immer festgestellt, wenn ich mich extern bewerbe, wäre ich halt eher unterschätzt. Ich bin von der Körpergröße her bin ich eine kleine Person. Mhm. Ich bin sehr weiblich, was den Stereotyp IT einfach widerspricht. Ja, also ich passe optisch einfach, wenn ich dann sage, ich bin IT-lerin, dann passe ich einfach optisch nicht in das Schema. Also dann sehe ich jünger aus, als ich bin. Und all diese Dinge machen es mir dann unbedingt nicht auch einfach in Bewerbungsprozessen. Das heißt, ich war immer in so einer Sandwich-Führungsrollen-Position, wo ich an irgendwen berichte, wo ich das Gefühl hatte, die hatten definitiv weniger Ahnung als ich. Aber entscheiden Dinge, die ich dann quasi den Mitarbeitern schmackhaft machen muss. Und in dieser Position wollte ich dann eigentlich nicht mehr sein. Also diese Unzufriedenheit mit dem, was da ist auf dem Markt, die hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann war der Gedanke zunächst, ich will das nicht, ich will was Eigenes machen. Dann hat meine Familie kurz, glaube ich, Schreckmomente gehabt, weil sie Angst hatten, ich mache jetzt eine Yogaschule auf Bali auf oder sowas.
Jetzt dreht sie ab, die Sandra.
Ja, genau jetzt. Und ich darf auch nicht vergessen, ich war da schon Mutter. Ne? Also ich hatte ein Kind, ich musste ja auch irgendwie, also das sind ja da auch wirtschaftliche Zwänge. Und der erste Gedanke war, ich will es anders machen. Ich will aus diesen Unternehmensrealitäten, die da bestehen, möchte ich raus. Ich möchte es anders machen. Ich möchte eigentlich ein eigenes Unternehmen gründen. Und das ist auch wichtig, dass man da den Kopf frei macht. Da hat eine Freundin zu mir gesagt, Sandra, so wie du lebst, ist das gar kein Unterschied zwischen dem, wo du noch gearbeitet hast. Du bist genauso oft in irgendwelchen Calls. Dein ganzer Tag ist strukturiert. Und die sagt zu mir, hör doch mal auf. Ja, und das war so ein Schubser, wo ich dachte, ja. Und ich habe alle meine Termine abgesagt. Termine, ja, ich war arbeitslos quasi. Und ich hatte den ganzen Kalender voll Termin habe dann wirklich mal den Kopf frei gemacht. Und am ersten Tag, wo ich diesen Kopf frei hatte, ist mir diese Idee gekommen. Und ich habe gedacht, das ist es. So, that's it. Auf geht's.
So, jetzt wollen wir die Idee auch hören, Sandra. Was war die Idee an dem Tag? Was war es für ein Tag? Hast du dir den Tag eingetragen? Weißt du noch, wann es war?
Nee, ich weiß nur noch, wie ich im Auto saß
und
durch München gefahren bin und gedacht habe, das ist es, das muss ich machen. Es war ein paar Tage vorher, hat mir eine Freundin bei mir Rat gesucht, sie hat mir gesagt, ich habe 60 Bewerbungen geschrieben, München auch, Mitte 30, eigentlich auch gefragte Qualifikation und sie sagte, Sandra, ich habe nicht eine Einladung bekommen, wie kann denn das sein? Und ich habe gesagt, vielleicht müsste man neue Fotos machen und so, weil, also ich weiß von Studien, Frauen, die sehr, sehr attraktive Fotos beilegen, es hilft eurer Bewerbung nicht. Können wir auch nochmal drüber sprechen, aber.
Ja, sehr gerne. Das möchte ich jetzt mal wissen. Ich dachte immer Pretty Privilege, also.
Nein. Ja, bei Männern sehr wohl im Geschäftskontext, bei Frauen nicht.
Also gibt es so ein Maß an Schönheit, was quasi dann wieder umkippt? Also ja. Attraktiv ja, zu attraktiv nein?
Genau, durchschnittlich attraktiv, sag ich mal.
Sie, ja? Wir haben uns sehr gefreut, Ihre Bewerbung zu sehen. Sie sind nur durchschnittlich attraktiv. Das
richtig.
Passt zu uns.
Ja, das ist jetzt natürlich...
Jetzt flugs also, beiseite. Also ja. Ich finde das total wichtig. Erklär das nochmal, Sandra.
Ja, also das basiert auf ein paar Studien, aber ich zitiere immer eine israelische Studie, die zu einer Zeit gemacht wurde, eben wo dort es üblich war, sowohl Bewerbung mit Foto zu schicken als auch ohne. Sonst kann ich es ja auch nicht vergleichen. Jedenfalls hat man festgestellt, dass eben je attraktiver ein Mann ist, desto höher ist, also je attraktiver das Foto. Mhm. Ja, muss man jetzt ja dazu sagen. Ja. Ja, das ist ja das Foto und spricht ja auch nicht immer der Realität. Es geht jetzt nur ums Foto. Also je attraktiver das Foto, desto höher die Chance, dass diese Männer eingeladen wurden zum Gespräch. Und also Attraktivität wird halt wissenschaftlich durch ein paar Kriterien gemessen. Natürlich hat sowas zu tun mit
Symmetrie auch?
Symmetrie des Gesichts, genau, mir fehlt gerade das Wort. Mhm. Symmetrie des Gesichts, aber auch gängigen Schönheitsidealen. Also in der westlichen Welt ist es tatsächlich, je heller die Haut, desto besser. Je glatter die Haare, desto besser. Also da gibt es so ein paar wirklich westlich geprägte Schönheitsideale.
Verrückt.
Die einfach, mit denen wir in der westlichen Welt sozialisiert wurden, denen wir uns nicht so ganz verschließen können. Ja, ich rede ja auch immer von Bias. Vielleicht da nochmal kurzer Einschub. Bias sind Dinge, die unser Gehirn tut, unbewusst. Mhm. Ja, unbewusst. Und besonders dann tut, wenn wir nicht darüber nachdenken. Also wenn wir einfach funktionieren, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, wenn wir solche Dinge. Ja, und es zeigt sich eben, dass Frauen, die besonders attraktiv waren, diskriminiert werden. Also weniger Einladung bekommen in überhaupt die erste Bewerbungsrunde.
Finde ich kontraintuitiv und total spannend, das von dir zu hören. Und ich glaube, sie auf den Punkt. Ja.
Also es hat damit zu tun, also einerseits hat man die These aufgestellt, dass in Unternehmen das Bewerberscreening häufig von jungen Frauen gemacht wird. Und da junge Frauen eben auch einen gewissen Reflex haben, natürlich.
Die Stutenbissigkeit? Willst du das sagen, Sandra?
Das ist eine These. Das ist eine These. Die andere These ist aber, und das wissen wir auch, dass einfach Weiblichkeit und Kompetenz in unseren Breiten nicht sonderlich gut korreliert in der Wahrnehmung. Ja. Also eine Frau, Frauen, die kompetent sind, sind erstmal sowieso relativ selten, ne, weil Männer sind ja eher kompetent. Und wenn eine Frau kompetent ist, dann ist sie auf gar keinen Fall nett. Also das, ja. Also,
ist das so ein bisschen der Angela Merkel-Effekt?
Ja, das ist der das sind die Stereotype, in denen wir leben. Ja, also es gibt natürlich auch Männer, die sind nicht kompetent. Im Stereotyp ist es quasi diese Likeability nicht so stark verknüpft mit der Kompetenz bei Männern wie bei Frauen. Ja, also wie gesagt, also kompetente Frauen finden wir unsympathisch und Weiblichkeit ist eben nicht mit diesen ganzen Führungseigenschaften assoziiert. Die sind eher männlich assoziiert.
Und wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, das hier auch nochmal klar zu machen. Wir reden von Stereotypen, wir reden von Biases, wir reden nicht von faktischen Korrelationen. Also natürlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Es geht darum, wie die es wahrnehmen. Ja?
Ich hoffe, sind wir uns einig.
Und das wäre ganz wichtig, das hier nochmal festzuhalten. Und trotzdem ist es spannend, weil ich hatte immer gedacht, dass es ja wirklich auch gibt es nicht sogar diesen Pretty Gap, also im Einkommen, dass attraktivere Menschen mehr verdienen. Also das stimmt dann vielleicht auch wieder, aber
Die Studie kenne ich jetzt nicht, aber also ich könnte es mir vorstellen. Also ich kenne eine Studie, die sagt, große Männer verdienen mehr als kleinere Männer. Also das ist nachgewiesen. Körpergröße bei Männern beeinflusst das Gehalt. Das Beauty Privilege ist, glaube ich, auch, also das wissen wir auch, dass es in der Schule schon dir Vorteile bringt und so weiter. Also da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Mhm. Bei der Bewerbung geht es jetzt eher darum, genau, überdurchschnittlich attraktiv.
Die Grenznutzen ist abnehmend von Attraktivität, also deshalb würde sage der ich BWLer immer, sagen. Ja.
Genau, ich sage immer, Frauen, ihr braucht eure Bewerbungsfotos nicht retuschieren. Ja, das, also bitte keine Filter, bitte, also nicht, ich gehe dann auch immer zum Fotografen und sage, ich möchte Fotos, ich möchte natürlich sympathische Fotos, aber bitte nicht die Falten wegretuschieren. Ja, weil die Falten bedeuten tatsächlich dann Kompetenz.
Und Lebenserfahrung, ne? Ja, klar.
Ja, genau. Ja. Und wir tendieren heute dazu, das alles wegzuradieren. Und also es ist für das Berufliche für uns Frauen nicht förderlich.
Ja. Auch wichtig. Und letzte Bemerkung, und dann kommen wir zurück zu deiner Freundin und der Idee. Ja. Ich habe eine Freundin, die auch ab und zu mal Fotos von mir macht. Und ich sage, geil, Julia, bitte nicht zu sehr retuschieren, weil ich möchte ja nicht, dass Menschen zu mir in die Beratung kommen und sagen, ist die Frau Jankowski auch da? Weil sie mich nicht erkennen. Ja, also den Effekt kennst du auch, ja, wenn du Menschen auf LinkedIn kennenlernst und dann ist erste Begegnung und du denkst, da hatte ich was anderes erwartet. Aber gut.
Richtig. Ja. Ich denke dann immer, das Foto war wohl etwas älter. Ja. Aber das passiert mir natürlich auch häufig, weil ich viele Menschen von LinkedIn kenne, die ich dann irgendwann auf Veranstaltungen treffe.
Events und dann denkt man, okay. Ja. Gut, zurück zu deiner Freundin. Foto war es aber offensichtlich alleine
nicht.
Nein,
ich hab vermutet, es ist vielleicht das Foto. Und sie sagte, ich glaube, es ist aber mein Name. Und das hatte ich jetzt zum Beispiel gar nicht vermutet. Und es war, weil ich zum Beispiel immer in meinen Bewerbungs... Also ich habe das gespürt, dass... Also ich wusste, wenn ich meine Brille aufhab, komme ich weiter in einem Bewerbungsprozess. Ja, wenn ich meine Haare hinten geschlossen habe, also zurückgesteckt, komme ich weiter. Wenn ich hochgeschlossen bin, komme ich weiter. Das war mir schon total bewusst. Ja, deshalb war ich darauf schon so ein bisschen gepolt. Und sie sagt aber ich habe meinen Namen jetzt nie als, ich habe meinen Namen nie als Hindernis betrachtet. Obwohl der jetzt auch nicht biodeutsch ist, aber es war jetzt.
Könnte also, alles sein.
Ja. Könnte alles sein.
Zenke
ja.
Könnte alles sein. Oder vieles, ja.
Glaube ich, Pommern oder sowas ist das. Die Herkunft. Jedenfalls habe ich gesagt, wenn du glaubst, es ist dein Name, dann schreib doch einfach einen anderen Namen hin. Da hat sie gesagt, das kann ich doch nicht einfach machen. Und dann haben wir tatsächlich so ein bisschen Schleifen gedreht mit auch Anwälten und so, wo wir gefragt haben, geht das eigentlich? Kann ich mich eigentlich bewerben mit einem anderen Namen? Und die haben gesagt, also solange du keine Zeugnisse fälschst, kannst du das schon mal machen. So, und jedenfalls hat sie das gemacht. Sie hat an eine Firma, die gleiche Firma, zwei ähnlich geartete Jobs, die gleiche Bewerbung, haargenau die gleiche Bewerbung geschrieben, mit dem gleichen Foto, mit dem gleichen Vornamen und aber einmal mit Müller.
Das ist nicht dein Ernst.
Hat auch eine andere E-Mail-Adresse angelegt mit Müller. Und Frau Müller hat eine Einladung bekommen und ihr echter Name nicht so.
Der war, nur ganz kurz, den Namen sagen wir natürlich nicht, aber unsere Fantasien oder meine Fantasien gehen jetzt natürlich, dass es irgendeine Art von migrantischer Hintergrund ist oder
osteuropäisch. Osteuropäisch.
Okay.
Aber auch jetzt nicht, also wie gesagt, ich hatte das gar nicht so, also ich sag mal, wir kennen diese Narrative auch schon vom Thema muslimische Namen und so, da ist es uns bewusster. Mhm. Ja, weil wir einfach auch jetzt eine Geschichte haben, wo eben, ich sag mal, die Narrative zu Muslimen einfach sehr, sehr negativ waren in allen Medien und so weiter. Also da, das ist mir schon bewusst, aber ihr Name eben nicht muslimisch geprägt, aber trotzdem reicht es offensichtlich, dass sie nicht eingeladen wird.
Verrückt.
Und da, das hat natürlich in meinem Kopf gearbeitet und da in dieser, bei dieser Autofahrt von diesem Restaurantbesuch habe ich dann gedacht, dass das kann man doch ändern. So, warum machen wir das denn überhaupt noch so? Und ich wusste auch, da hatte ich mich mal mit beschäftigt, das war nämlich 2011, hat das Bundesministerium, ich habe jetzt vergessen, welches Bundesministerium, also aus dem Bundesministerium kam eine Studie zum Thema anonyme Bewerbung und hat festgestellt, dass deutlich diverser rekrutiert wurde, dass deutlich fairer rekrutiert wurde und dass das erfolgreich war. Und da hatten Ich hatte mich deswegen dafür interessiert, weil die DHL dort teilgenommen hat an der Studie. Da habe ich nie wieder was gehört. So. Und ich dachte, okay, Digitalisierung kann doch helfen, oder? Und habe gedacht, so, da muss ich. Ich habe auch in dem Moment gedacht, das ist so eine gute Idee. Das darf ich eigentlich niemandem erzählen, weil das so eine gute Idee ist.
Die schnappt mir jemand weg, ja.
Ja, das ist doch auch irgendwie ein No-Brainer. So, warum gibt's das noch nicht? Oder? Und dann habe ich angefangen, also an diesem Thema zu arbeiten und habe dann relativ schnell festgestellt, dass es zwar in meiner Realität ein No-Brainer ist, aber nicht in der Realität von vielen, vielen anderen Menschen. Ja.
Also das heißt, dann ging es ganz schnell. Was waren die ersten Schritte? Was waren so dann der Kern, grob Idee deines ersten oder die erste Kernidee deiner Gründung?
Also mir war schon klar, ich brauche eine technische Plattform. Das muss auch eine ordentliche Plattform sein. Die muss natürlich, sie hat hohe Standards in Security, Datenschutz und so weiter. Aber mir war total klar, das ist jetzt nicht irgendeine App, die ich programmiere, sondern das ist eine Portallösung, die ich programmieren will. Und dann war mir schon klar, das ist zu viel für mich. Ja, da bin ich, ich kann ein Projekt von sowas leiten, aber ich kann das nicht selber machen. So, da brauche ich Leute, die sich damit auskennen. Und ich habe mich an Leute gewandt, die ich hoffte, dass sie mir helfen können. Also ich habe sofort Kontakt aufgenommen zu einem befreundeten Menschen, der Professor ist der Wirtschaftspsychologie. Und habe mit dem quasi die psychologischen Konzepte durchgesprochen, also einfach so die Idee. Und der hat mich in allem bestärkt und hat mich mit den Studien versorgt. Also ich bin ja da so ein bisschen nerdy, ich lese ja die Studien tatsächlich und rede ja auch viel darüber, aber er ist derjenige, der mich, weiß, das wissen wir, also die meisten wissen es gar nicht, es ist gar nicht so einfach, an so eine Studie dran zu kommen.
Ja, nee, kommst du nicht, ja, wenn sie peer-reviewed sind und so, musst du ja in diese Journals kommen, da kommst du ja als normaler Endverbraucher gar nicht so ohne weiteres ran. Ja.
Genau, aber wenn man einen Professor kennt, der kann einem das dann besorgen. Und dann habe ich halt die Sachen getan, die man tut. Ich bin zu so einem Gründungs-Workshop-Coach-Training gegangen und habe mir das angehört, wie man Businesspläne schreibt und habe mich einfach vernetzt. Ich habe mich vernetzt mit Leuten, die sowas schon mal gemacht haben und habe dann einen ganz tollen Verein gefunden in München tatsächlich. Wenn ich dafür mal Werbung machen darf, weil die sind wirklich gemeinnützig und die sind toll, die heißen Guide und die unterstützen Frauen bei der Selbstständigkeit und eben also wirklich nicht teuer, weil das passiert einem ja sofort, dass man dann irgendwelche komischen Angebote bekommt, Kurse, die sehr, sehr teuer sind. Also da bitte auf die Suche machen, da gibt's ganz, ganz tolle Angebote und da hatte ich eine ganz tolle Coach, die mir geholfen hat bei der Businessplanerstellung. Dann habe ich Gründungszuschuss beantragt, der mich dann nochmal 6 Monate finanziert hat. Also ich habe ja tatsächlich, also ich habe Arbeitslosengeld bekommen, ich hatte diese Abfindung, ich war ja, also es
ein
war
bisschen
ja alles
abgepuffert.
Noch,
ja.
Das war noch alles total easy. Ja, da ich hatte die Freiheit, diese Idee zu entwickeln, habe eine Firma bin auf eine Messe einfach gegangen und habe dann eine Firma aufgetan, die mit mir ein komplettes optisches Konzept gemacht hat. Das war mir ja auch wichtig. Weißt du, dass ich Leuten zeigen kann, was habe ich vor? Weil Leute können sich das oft nicht vorstellen. Wenn ich sage, ich will eine technische Plattform entwickeln, da steigen schon manche Leute aus. Und deshalb, da habe ich erstmal quasi optisch haben wir aufgemalt, wie ich mir das vorstelle. Und dann war die Idee eigentlich so, jetzt gehe ich hier los und dann wird mir schon jemand Geld geben dafür.
So. Da kommen wir.
Habe ich so gedacht.
Genau, ja. Knoten ins Taschentuch. Meine Hörerinnen und Hörer wissen, was das heißt. Da kommen wir gleich zu. Genau das, was du sagst, das wollen wir uns jetzt vorstellen. War deine Idee, da gibt es eine Plattform, also auf Deutsch, irgendein Portal, eine Oberfläche im Netz. Wer sollte sich dorthin wenden? Also war von Anfang an deine Idee, ich biete das Unternehmen an, dass die ihre Bewerbungsprozesse anonymisieren? Oder hast du eher in Richtung Bewerbermarkt geschaut, dass du sagst, das ist ein Portal, wo man sich seine eigene Bewerbung hochladen kann und die wird dann umstrukturiert? Das macht ja einen großen Unterschied vom Geschäftsmodell. Was war deine erste Idee?
Nun bin ich BWLerin. Also mir war schon klar, ich muss das Unternehmen anbieten und die müssen am Ende zahlen. Also das war eigentlich war ganz klar, aber
du sagst das so ganz klar. Ich finde das aber wichtig, das nochmal hier festzuhalten, weil nicht jedem, der uns zuhört, wird das sofort, weil da kann man ja aus ganz verschiedenen Perspektiven drauf schauen. Als Business Case macht das natürlich total Sinn.
Ja, natürlich. Also ich sag mal, eine gewisse Zahlungsbereitschaft hat vielleicht auch ein Bewerber, der Not hat, aber das ist ja auch ungleich schwieriger, diesen Markt zu
bearbeiten
als eben, also, und ich, wie gesagt, ich kannte mich ja jetzt auch mit Unternehmen so ein Stück weit. Also ich dachte, ich kenne doch Unternehmen. Mhm. Also ich war ja auch, ich habe ja auch eine Weile als Beraterin gearbeitet. Also ich habe das Gefühl, ich kenne, ich weiß, wie Unternehmen ticken. Mhm. Ja. Und es ist, und mir war aber die ganze Zeit immer klar, und das war aber auch immer schwierig zu erklären, weil das schien so was Neues zu sein. Nein, ich bin kein Stepstone. Mhm. Ja. Und nein, ich bin auch kein Personio. Ich bin was dazwischen. Und das ist so, also weil mir immer klar war, ist eine B2B2C-Anwendung. Mhm. Weil auf der einen Seite müssen die Bewerber kommen, natürlich, und aber auf der anderen Seite stehen die Unternehmen, die es benutzen.
Das sind deine Auftraggeber und die
nutzen. Und sie treffen sich, sie sollen sich aber dort treffen. Mhm. Ja, das ist natürlich, ich sag mal, meine Vision. Wenn ich irgendwann mal ganz groß bin, dann habe ich natürlich viele Bewerber, die sich da treffen und nach Unternehmen suchen, die ihre Werte, die sie wichtig finden, eben auch leben. Und dann finden sie auf meiner Plattform eben auch Unternehmen, die so sind. Heute ist es natürlich so, Unternehmen entscheiden sich, die Bewerbung eben anonym durchzuführen. Und dann brauche ich natürlich noch diese ganzen anderen Kanäle. Also da brauche ich LinkedIn und Stepstone und so weiter. Mhm. Aber das war am Anfang oder ist immer noch, ich sag mal, bei so einem Standard-Investor schwierig zu vermitteln. Ich mache nicht LinkedIn-Konkurrenz und auch nicht Stepstone.
War denn deine Idee, sofort auch genau zu den Nämlichen hinzugehen und zu sagen, pass mal auf, ich habe hier eine tolle Lösung, wollt ihr die dich integrieren?
Das versuche ich eigentlich schon die ganze Zeit. Also vor allem LinkedIn, weil ich bin in München. LinkedIn ist in München.
Hallo LinkedIn, hört ihr zu?
Und ich muss auch sagen, ich empfehle LinkedIn natürlich auch permanent den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, weil es einfach auch Sinn macht. Also LinkedIn hat nun mal die Reichweite auch für diese Absolut. Art von Jobs. Mhm. Und mein Produkt funktioniert super zusammen mit LinkedIn. Und da bin ich natürlich daran interessiert, also erstmal an Kooperation, aber Microsoft kann mich auch gerne für 40 Millionen kaufen. Aber da weiß ich, haben wir vielleicht noch ein paar Hausaufgaben zu tun. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, also sind die auf der Seite quasi das Einfallstor. Und auf der anderen Seite sind natürlich die Personios und, wie heißen sie, Workdays und SAPs und wie sie nicht alle heißen, dann sozusagen wieder der prozessual nächste Schritt. Da müssen die Daten dann ja auch wieder hin. Also ich quetsche mich dazwischen und das ist halt wichtig. Ich quetsche mich dazwischen als Plattformlösung und nicht als SaaS-Produkt, was die Unternehmen einkaufen. Und das ist ganz, ganz wichtig, denn Anonify ist immer auf der Plattform Anonify. Und es ist nicht, und es ist immer, also wo Anonify draufsteht, ist auch immer Anonify drin. Es ist nicht großartig customizable durch das Unternehmen. Also kein Unternehmen kann jetzt sagen, ich will aber die Sachen sehen oder die Sachen. Also
warum ist dir das so wichtig? Ist das so ein bisschen ein Ego-Ding oder sagst du, das ist wichtig für das Thema? Also gibt das dem eine andere Glaubwürdigkeit, weil jetzt wieder aus der Perspektive des Bewerbers, der Bewerberin gesprochen, macht es eben dann doch einen Unterschied, wenn ich eben auf die Plattform Anonify gehe und dort meine Bewerbung hochlade? Oder ob ich bei Schraubenhuber und KKG draufgehe und sage, versprochen, wir anonymisieren. Ja.
Das ist ein Riesenunterschied.
Fingers crossed.
Mhm. Und das ist eben auch datenschutzrechtlich ein Riesenunterschied. Weil heute, wenn ich mich bewerbe bei einem großen Unternehmen, dann werde ich da auf das Portal, auf das HR-Portal gelotst und dann mache ich mich dann nackig. Mhm. Die kriegen all meine Daten, ich verstehe das ja. Also eigentlich kann ich es gar nicht richtig verstehen, weil da draußen sind ganz viele, die permanent auf Facebook schreiben, ich widerspreche der Nutzung meiner Daten. Aber wenn sie sich bewerben, machen sie sich total nackig. Sofort, da haben sie nicht ein Gespräch geführt. Ja, sie wissen gar nicht, ob sie überhaupt eine Antwort bekommen, aber sie geben all ihre Daten darüber und muss vertrauen, dass damit. Da gibt es Datenschutzbestimmungen und so weiter, aber das ist, was wir heute tun. Und das möchte ich halt ändern. Und das ist eben dann ein Riesenunterschied, ob ich eine Plattform bin oder ob ich ein Tool bin, was irgendein Unternehmen nur nutzt. Weil die Daten sind eben durch Anonify geschützt. Und das ist, ich drehe es eben um. Ich sage, die Daten bekommst du Arbeitgeber erst, wenn ihr zwei Gespräche geführt habt.
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr in Interaktion seid.
Und ihr sicher seid, dass das Sinn macht. Mhm. So, dann bekommst du die personenbezogenen Daten. Und vorher siehst auch du, Arbeitgeber, nur die anonymisierten Daten. und ich gebe dem Bewerber die Kontrolle darüber. Und das finde ich ganz wichtig.
Der Bewerber kann anklicken quasi.
Der Bewerber entscheidet. Entscheidet. Er hat Möglichkeit, am Ende des Prozesses zu sagen, ich hatte ein gutes Gespräch, ich teile meine Daten. Oder er entscheidet sich nicht dafür. Mhm. Und dann bleiben die Daten anonymisiert.
Was ist so deine Idee, was sieht der Bewerber, andersrum, das Unternehmen, was sieht das normalerweise oder was braucht das Unternehmen auch, um überhaupt beurteilen zu können? Weil ganz im luftleeren Raum geht's ja nicht. Also Nein.
Also wir glauben, dass es, wir haben versucht, diese Kategorien zu finden, in denen Menschen, die einstellen, denken. Und ich habe ja auch schon viele Leute eingestellt und das glaube ich, dass man...
Hilft das auch, ja. Mhm.
Ja, natürlich, weil diese Kategorien bildest du ja in deinem Kopf sowieso. Mhm. So, das heißt, bei uns sind CVs, werden halt, also du kannst dein CV hochladen als Bewerberin und wir anonymisieren den. Und wir anonymisieren den in der Hinsicht, dass man natürlich kein Geschlecht, kein Foto, keine Herkunft, kein Namen und so weiter, dass man das alles nicht sieht. Und das natürlich, wir entgendern das so alles. Und aber auch, wir kategorisieren Daten in Zeiträume. Mhm. Das heißt, du siehst nicht, ich bin vom 3. Oktober bis 30. November dort gearbeitet, sondern es gibt Kategorien, die heißen unter ein Jahr, ein bis zwei Jahre, zwei bis fünf Jahre und fünf bis zehn Jahre. Weil wir glauben, das sind sinnvolle Kategorien, ja, in denen auch Recruiter oder Menschen, die einstellen, das gut einschätzen können.
Taxieren. Genau. Und steht dann zum Beispiel auch Siemens, Lufthansa, DHL drin oder steht da großer Corporate in der Segment oder in der Branche XY?
Genau, da steht Corporate, bei der Lufthansa Corporate im Bereich
Transport und Logistik.
Genau. Oder im Automobilindustrie oder so.
Luftfahrtbranche, bla bla bla.
Richtig.
Logistik.
Weil wir da auch ganz große Effekte haben. Das ist vielfach nachgewiesen, dass das Halo-Effekte, also Halo heißt, es überstrahlt, eins überstrahlt ganz, ganz viele andere Dinge. Also und In-Group-Effekte, nämlich, oh, ich habe auch mal beim Daimler geschafft. Ja, da ist mir derjenige gleich sympathisch. Und diese Dinge wollen wir natürlich verhindern und gleichzeitig wollen wir natürlich auch nicht, wenn wir hier einen anonym CV haben, dass die Leute dann direkt googeln und das echte Profil finden. Ne? Also das müssen wir natürlich auch immer im Hinterkopf behalten.
Und jetzt kommt ein bisschen Werbung.
Gute Arbeit heißt fairer Umgang, klare Strukturen und Transparenz. Genau hier setzt Clockodoo an, das smarte Tool für Arbeits- und Projektzeiterfassung. Ob im Büro, im Homeoffice oder unterwegs, Zeiten erfasst ihr mobil, per App oder im Browser. Einfach, flexibel und ohne Aufwand. So behaltet ihr den Überblick über Projekte und Kunden. Teams arbeiten fokussierter, Abrechnungen sind nachvollziehbarer und die Planung klappt verlässlich. Das stärkt auch das Vertrauen in der Kommunikation mit euren Kunden. Über 15.000 Unternehmen vertrauen bereits auf Clockodoo. Testet es 14 Tage kostenlos und mit dem Code GOODWORK25 gibt's nach Abschluss sogar 3 Monate gratis. Mehr Infos unter clockodoo.com/goodwork. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Weiter geht's mit der Folge Good Work. Jetzt kann ja sein, also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt uns auch wiederum Menschen zuhören, die sagen, ja, aber ich bin total stolz, dass ich so lange bei Siemens war. Das sollen die doch ruhig wissen. Also dahinter möchte ich, also mein Bild nein, mein Name auch nein, aus Gründen auch wie auch immer. Aber da auf mein Siemens bin ich sehr stolz, das soll jeder wissen. Also könnte dann jemand das auch bewusst drin lassen, sagen, bitte lass die nicht nur Kategoriebezeichnung, sondern die konkrete Absenderadresse?
Nein, also ich sag mal so, die Bewerber haben ja die Möglichkeit, verschiedene Fragen zu beantworten und wir redigieren nicht die Texte, die die Bewerber da reinschreiben. Mhm. Und wenn er dann bei irgendeiner Frage denn halt reinschreibt, ich war sehr lange bei Siemens, dann kann ich das, dann werde ich das nicht verhindern. Aber in dem CV, nein, das, also da hast du keine Möglichkeit als Bewerber, das dann doch da anzuzeigen. Und was ganz wichtig ist, Wir zeigen auch keine Ausbildungsstätten, sondern nur Abschlüsse. Das finden auch viele ganz schwierig. Das finden manche Bewerber schwierig, weil sie sagen, ja, aber ich war doch auf der renommierten Universität. Und es finden
genau,
auch,
das ist wieder dieser Effekt, dieses ich bin ja, doch stolz darauf, ja.
Aber manchmal eben auch Arbeitgeber, die sagen, wir stellen aber nur ein von renommierten Universitäten. Und da, also muss ich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil das einfach, es hat einen sehr, sehr großen sozioökonomischen Effekt. Nämlich, wir wissen natürlich, dass auf diesen Elite-Universitäten vor allem Akademikerkinder studieren. Und das hat einerseits damit zu tun, dass natürlich Akademiker Kinder, Akademiker Eltern haben und die Eltern schon wissen, wie wichtig es ist, auf eine renommierte Uni zu gehen, aber auch dieses Haushalt das Geld hat, zu dieser renommierten Universität zu gehen. Und gerade eben erst Akademiker in Familien, denen ist es gar nicht so bewusst. Die denken, ja cool, ich studiere und es ist doch egal, wo ich studiere. Und dann natürlich vielleicht sich eine Stadt aussuchen, die weniger teuer ist. Also such dir mal in München als Student eine Wohnung.
Das ist
also
fast unmöglich.
Da brauchst du schon reiche Eltern. Ja, das mit BAföG auch nicht so richtig zu machen. Und also das hat sehr, sehr, ja, also und also die Bewerber an sich haben da seltenst mit Probleme, weil sie sind in der Regel stolz auf ihren Abschluss und der steht da auch drin. Aber wie gesagt, Arbeitgeber und dann versuche ich natürlich mit den Arbeitgebern darüber zu diskutieren, weil sie oft sich darüber noch nie Gedanken gemacht haben. Ja, dass sie dann auch aus einer, also vor allem, wenn sie so rekrutieren, aus einer sehr speziellen Schicht auch nur rekrutieren. Und dann Diversität bedeutet ja nicht nur 2-3 Länder in der Herkunft zu haben, sondern eben auch sozioökonomische Diversität.
Ja, also soziale Herkunft wurde ja auch jetzt in die Charta der Vielfalt mit aufgenommen. Ich glaube, vor einem oder zwei Jahren, was ich ganz toll finde.
Ja.
Da hatten wir ja auch Natalia Nepomniacha hier zu Gast und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Jetzt könnte ich mir vorstellen, und so ein bisschen klingt das schon durch, Sandra, dass du verdammt viel Spucke brauchst, das bei potenziellen Kunden auch zu verargumentieren. Also das, was du so schön als No-Brainer bezeichnet hast, scheint ja nicht ganz so einfach durch die Hirnwindung bei allen Menschen zu durchdringen. Weil erstmal muss ich mir eingestehen als Recruiter, als Unternehmen, dass da diese Biases wirken. Das habe ich bestimmt schon mal irgendwo in einem HR-Portal gelesen und ja, das ist sowas, das liest man, findet man ganz spannend, aber ich doch nicht. Ja,
nee,
wir haben ja einen
Tip-Top-Prozess.
Ich nicht, ja. Ich fahre ja genau wie dieses, weißt du, 93% der Menschen denken, sie fahren überdurchschnittlich gut Auto.
Gut Auto.
Das finde ich sehr lustig. Ja, das finde ich sehr lustig. Und so ist das wahrscheinlich hier auch. 90% haben Biases, aber ich nicht. Ja.
Du, es ist auch interessant, viele Leute sagen, ich esse ja gar nicht so viel Fleisch. Das finde ich auch immer eine gute, finde ich immer eine super.
Bei mir stimmt's wirklich.
Aber, und dann frage ich immer, okay, was hast du auf deinem Brot?
Ja, dieses bisschen Wurst.
Genau, das bisschen
Schinken.
Genau. Das ich
gut, aber wir sind hier bei Good Work und wir wollen da wirklich echt auch mal Butter bei die Fische. Wie einfach ist das, Sandra? Oder wie schwer?
Das ist unterschiedlich schwer. Wenn ich mit sehr professioneller HR spreche, brauche ich nur sagen, anonyme Bewerbung, unconscious bias. Dann brauche ich da nichts mehr zu erklären. Ja. Dann sagen die nur, okay, wir müssen mal gucken, ich weiß nicht, ob wir es durchgesetzt
kriegen.
Budgetiert, durchgesetzt, wie auch immer. Hier sind ganz viele Leute, die stehen auf Fotos. So. Aber da ist, also brauche ich dem HR, brauche ich nichts erklären. So. Wenn ich mit Mittelstand spreche, ist es oft ganz anders. Also ich erstmal ist da die HR einfach nicht in der Regel nicht so hoch professionalisiert. Da ist eher die Reaktion, habe ich schon mal gehört, aber das machen wir hier nicht. Bias, das haben wir nicht. Ne? Und dann, wenn ich mit Geschäftsführern spreche, die ja vor allem, also es ist für mich eine strategische Entscheidung. Es ist nicht nur Taktik, wie mache ich meinen Recruiting-Prozess. Es ist für mich Unternehmensstrategie, wie möchte ich als Employer-Brand auftreten, nach außen und aber auch nach innen. Ja, wie legitimiere ich auch meine Einstellung nach innen? ich finde, das wird immer vergessen. Mhm. Wenn ich so einen Teamleiter da drauf setze, auf so ein Team von extern, und die wissen alle, ah ja, okay, das ist wieder der Freund vom Chef, dann hat diese Person nicht so leicht, überhaupt in diese Teamrolle reinzukommen. Wenn die alle wissen, der ist durch einen sinnvollen, strukturierten, anonymen Prozess gegangen, dann hat er eine ganz andere Credibility.
Wollte ich gerade sagen.
Vom Start.
Ja. Würde ich mir als Aufkleber außen drauf machen, als Unternehmen.
Mhm. Genau. Und darum geht's. Und deshalb sage ich, es ist eine strategische Entscheidung, und deshalb ist im Mittelstand vor allem, aber da bin ich nicht alleine als B2B-Unternehmerin, die an die Geschäftsführer dran will, also muss das eine Geschäftsführungsentscheidung sein. So, und da, ich sag mal, Mittelstand, jetzt stereotypisiere ich auch mal, ich rede da häufig mit Männern zwischen 50 und 60, die da in Verantwortung sind. Wenn ich denen sage, ich habe eine Plattform für anonymes Recruiting, dann gucken die mich erstmal an und dann sehe ich wieder im Kopf, das rattert, ja, ratter, ratter, ratter. Und dann sagen sie, wofür soll das gut sein? Ja? Und wenn ich halt mit einem, egal jemandem aus der Gen Z spreche, also ein junger Mensch, fragen mich, Sandra, was machst du? Ich sage, ich habe eine Plattform für anonymes Recruiting. Dann sagen die, geil.
Ja.
Wie? Das gibt's noch nicht, oder was?
Das ist der Unterschied.
Ja. Mhm. Und diesen dem ratter, 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 wofür soll das gut sein? Da muss ich einfach ganz woanders anfangen. Mhm. Ja, und da fange ich halt an mit, du brauchst Teams, also was brauchst du? Du brauchst Qualität in deinem Unternehmen. Wie kriegst du Qualität? Du brauchst qualifizierte Mitarbeiter, du brauchst die Besten. Aktuell, wenn du auf LinkedIn eine Anzeige ausschreibst, du, Mittelstand, möglichst noch B2B-Unternehmer, unbekannte Marke, wen kriegst du denn überhaupt als Bewerber? Du bist auf Seite 27. Und vorher sind die Metas und Apples und whatever, DHLs, IBMs. Die sehen dich gar nicht. Ja, und du bekommst das, was übrig ist. Ist dir das eigentlich bewusst? Das ist denen erstmal nicht so richtig bewusst. Und dann sage ich, und dann geht's auch darum, dass du eben auch Impulse in dein Unternehmen holst, um dich weiterzuentwickeln, Innovation zu fördern. Wenn du immer nur die gleichen Leute einstellst, nämlich die genauso sind wie die, die bisher da sind, dann vergibst du dir Chancen im Bereich Innovationskraft. Und also da musst du dann anfangen. Und also da ich brauche jetzt nicht mit diesen ganzen McKinsey-Studien kommen, die sagen, Diversität sichert Innovationskraft, sichert finanzielle Stabilität, bedeutet, dass du gegenüber deiner direkten Konkurrenz finanziell erfolgreicher bist. Das ist für die abstrakt.
Und da bin ich genau bei einem Punkt, also strategisch, unternehmerisch, wirtschaftlich, alles total haken dran. Die Wissenschaft auch, die steht hinter dir. Was ist mit Storytelling? Also inwieweit verfängt das, wenn du zum Beispiel die Geschichte von deiner Freundin erzählst? Also tust
die
du das?
Die erzähle ich eigentlich immer. Ich glaube, die Leute, die mich kennen und diesen Podcast hören, die haben dann schon wieder mit den Augen gerollt, weil diese Geschichte erzähle ich einfach immer, weil die einfach auch zeigt, also die ist ja gut, diese
die
Frau.
Die ist gut, die ist ehrlich,
die ist authentisch
und erschütternd. Und wie reagieren dann also auch potenzielle Kunden darauf? Sagen, gibt's doch gar nicht. Würde bei uns nie passieren. Oder was sind so die Reaktionen?
Also eigentlich stelle ich gerade fest, dass die Leute, die wirklich Menschen suchen, dass denen das schon klar ist, dass das was Gutes ist. Mhm. Also es ist ja, also ich sag mal, Fachkräftemangel und so, das Schlagwort, das hören wir schon. Also ich kenne es eigentlich schon seit 20 Jahren. Ich habe mich immer gefragt, wann es endlich soweit ist. Und es ist ja immer noch so, dass die Unternehmen sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Und also manche. Es gibt natürlich Jobs, da, wenn du die ausschreibst, da kriegst du gar keine Bewerbung. Das ist sehr, sehr spezifisch. Aber die Führungskräfte, die spüren schon alle, dass das wichtig ist. Mhm. So, also Recruiting ist wichtig. Und sie spüren auch alle, die haben alle super viel zu tun. Und was sie wollen, ist was einfach ist, was ihnen Arbeit abnimmt, was ihnen auch kognitive Arbeit abnimmt. Die haben einen Haufen Zeugs auf dem Schreibtisch. Und deswegen, also die Leute, die den Mut haben, sage ich immer, das auszuprobieren, die lieben es. Also vor allem die Hiring Manager, weil sie sagen, es erleichtert mir einfach, Das Thema Recruiting.
So, jetzt kommen wir mal zur Stunde der Wahrheit. Du bist ein Startup. Ein Startup definiert sich ja dadurch, dass es sein finales Geschäftsmodell womöglich noch nicht gefunden hat. Hast du schon Mitarbeitenden oder bist du noch allein mit vielleicht Unterstützung von Freelancern unterwegs?
Also ich habe einen Co-Geschäftsführer eingesammelt auf dem Weg, den ich sehr, sehr schätze und wo ich glaube, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Und es ist immer gut, wenn man nicht alleine ist. Mhm. So, ich habe immer auf dem Weg Werkstudenten beschäftigt, die mir immer sehr, sehr geholfen haben. Mhm. Deshalb, ich kann dieses Gen-Z-Bashing überhaupt nicht verstehen. Ich habe immer so tolle Leute.
Clickbaiting.
Ich habe so großartige Menschen, die mir immer helfen. Vor allem im Bereich so Marketing, Sichtbarkeit, aber auch im Bereich Development. Wir haben eine ganz und ich habe natürlich alle mit Anonify rekrutiert, selbstverständlich. Und ich habe eben auch eine Developerin rekrutiert, die total super ist. Eine Inderin in Deutschland, die vor allem deswegen in Deutschland studiert, weil man in Deutschland arbeiten kann neben dem Studium. Das ist eine coole Sache, das gibt es in vielen anderen Ländern gar nicht. Und die ist aber fertig ausgebildet, die hat auch schon als Developerin gearbeitet, die macht hier in Deutschland ihren Master und jetzt arbeitet sie für mich als Werkstudentin. Also wie großartig ist das denn? Also ich bin nicht allein. Ich habe auch ein bisschen was an, ich habe ja ein bisschen was an Geld eingesammelt.
An Investorengeldern?
Business Angel Money habe ich und die habe ich natürlich, also da sind wir zu, also wir sind 5 Teilhaber und mir gehört aber einfach noch das Gros der Firma.
Sehr gut, sehr gut. Und habt ihr schon konkrete Kunden am Start? Seid ihr noch in der Konzeptphase oder seid ihr schon richtig full live?
Wir sind full live, wir sind fertig und wir sind im Go-to-Market und also es ist einfach, dazu, da bin ich auch stolz drauf, weil ich jetzt immer höre, das ist was sehr Besonderes. Ich habe 500.000 Euro eingesammelt auf die Idee und habe damit die Plattform gebaut. Ich habe sie ich habe sie in Vietnam bauen lassen, weil die Leute da einfach günstiger sind als in Deutschland. Und ich habe da ein Gros von diesem Geld ausgegeben dafür. Und jetzt ist es ein Stück weit alle. Und ich bräuchte eigentlich noch mal so viel, wer im Business ist, weiß es, für den Go-to-Market. Und das ist jetzt so ein bisschen, die schwierige Situation, dass wir jetzt eigentlich sehr, sehr viel Vertrieb machen müssten. Sehr, sehr viel Außenwirksamkeit.
Funding, Marketing, alles. Okay, ich hab Fantasien. Naja, ich hoffe mal, dass uns Menschen zuhören, die sagen, ich finde die Idee großartig und investiere da sehr gerne.
Wir haben eine Handvoll Kunden, die es ausprobieren, aber noch viel, viel zu wenig.
Also Beta-Kunden sozusagen, die das mal testen, das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Und ich freue mich wirklich, dass wir auch, dass ich dich sozusagen entdeckt habe oder du mich, weiß gar nicht mehr, wie wir zusammenkamen, auf jeden Fall auch mal in einem sehr frühen Stadium und so eine Idee auch nochmal so ganz am Anfang, was heißt am Anfang? Aus deiner Sicht ist es nicht der Anfang, aber wenn wir den gesamten Zyklus betrachten, seid ihr doch noch relativ früh unterwegs, das mal hinzuschauen und auch, sagen wir mal, die Herausforderung zu verstehen. Ich glaube, was das Geschäftsmodell, was deine Idee, was eure Idee betrifft, haben wir das jetzt ganz gut mitgeschnitten. Was mich jetzt noch so interessieren würde, und ich hatte ja gesagt, Knoten ins Taschentuch, so wie finanziert sich das? Das, glaube ich, haben wir jetzt ganz gut schon mal aufgelöst. Wie sieht es aus mit dir? Du bist ja, Stopp, jetzt muss ich mich selbst unterbrechen. Eine kleine Frage habe ich noch zu eurem Inhalt. Da könnte man eine ganze Folge zu machen, weil das betrifft auch ein bisschen deine andere Berufstätigkeit oder dein anderes Wirkungsfeld, sagen wir mal so. Inwieweit spielt KI da euch in die Hände? Also einmal bei der Umsetzung, also gerade das Prozessieren des Anonymisierens, hätte ich jetzt die Fantasie, das müsste doch total viel einfacher sein mit KI. Und das Zweite ist, vielleicht torpediert das auch euer Geschäftsmodell.
Ja, also sehr spannend. Also KI im Bereich Recruiting, da habe ich das Gefühl, da überschlägt sich gerade alles. Mhm. Also Arbeitgeber versuchen durch KI möglichst die Aufwände runterzuschrauben, dem Thema Spam-Bewerbungen Herr zu werden. Das ist dann häufig so, wo wir KI, finde ich, schwierig einsetzen. Also es gibt eine ganze Menge gute Use Cases von KI im Bereich Recruiting. Ja, da beschäftige ich mich ja viel mit. Bewerberauswahl, finde ich, ist da jetzt nicht ganz oben auf der Liste, weil wir da einfach einen sehr, sehr kritischen Fall haben. Wenn wir da von der KI-Verordnung ausgehen, ist es Hochrisiko-KI, die hoch auditiert werden muss und so weiter. Ich würde woanders beginnen. Da haben wir ja auch mal aus der Geschichte ein paar Fälle. Also Amazon war ja da sehr früh dran, die jetzt mal eine Bewerberauswahl gemacht haben mit KI und festgestellt haben, huch, sind ja gar keine Frauen mehr übrig, wenn die KI das macht. Das ist also hoch risikobehaftet, was Qualität angeht, und eben auch was Daten, Akkuratesse angeht. So. Und die Reaktion ist, dass die Bewerber genauso aufrüsten. Also da gibt es zig Tools jetzt, die automatisiert Bewerbung rausschicken.
Kampf der Systeme. Also
es kämpfen jetzt KI gegen KI. Und ich denke immer, okay, wir sind die Schweiz. Wir versuchen das jetzt einfach mal alles so ein bisschen wieder auf ein sinnvolles Level zu heben. So,
aber also, setzt ihr KI ein für den Prozess des Anonymisierens?
Nein. Aktuell nicht.
Warum nicht? Weil
das nicht notwendig ist. Also wir haben, also dazu muss ich aber auch mal sagen, viele Leute kennen sich einfach nicht so gut aus. Also
ja, es gibt ganz sicherlich.
Ja. es gibt eine ganze Menge, was man mit Algorithmen machen kann, wo man gar keine KI braucht. Und Algorithmen sind ganz normale, ich sag mal, technische Operationen, die man, und es ist bei den meisten Dingen total einfach. Also da brauche ich, also KI bedeutet ja immer, ich gebe was rein, das macht irgendwas, wo ich nicht ganz genau weiß, was es macht. Mhm. Und dann jetzt hat es da ein Ergebnis. Und gerade bei der Anonymisierung möchte ich eigentlich ganz genau wissen, was wird da gemacht. Also ich brauche da die Kontrolle. Und Algorithmen reichen dafür. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, Sandra, ihr habt doch Algorithmen, ihr habt doch IT, sagt doch einfach, es ist KI, weil das so schön
klingt hilft, toll
und ja, ist, ja. Hilft auch bei der Kapital.
KI gesteuert, ja.
Ja, aber da bin ich einfach auch noch Wirtschaftsinformatikerin. Es ist keine KI, es ist ein Algorithmus. Und es ist natürlich, es ist ein Stück weit intelligent, aber es ist nicht KI. Wir denken natürlich nach über sinnvolle Dinge. Also wir arbeiten jetzt zum Beispiel an dem Thema Clusterung der Bewerbungen. Ja, in ABC, dass wir da so ein bisschen die Arbeit erleichtern.
Würde Sinn machen, ja.
Aber die Entscheidung, die möchte ich, dass die eine menschliche bleibt. Und dafür stehen wir eben auch. Wir unterstützen die Entscheidung so, dass sie für dich als Entscheiderin schön und einfach und gut zu treffen ist.
Das finde ich super spannend. Ich war letztes Jahr im März in Austin auf der South by Southwest und da war das ja auch schon ein riesen Thema. Und da war jemand von Club Greengate, heißt ja, große Beratung auch, und die sagten, wir sehen 4 Anwendungsfelder für KI im HR-Umfeld, also einmal Content Creation, Zusammenfassung, Entscheidungsfindung und Strukturierung der Daten, sowas in der Art, Clusterung. Ich glaube, das waren die 4. Und sie sagten, nun eins davon nutzen wir nicht. Und das war die Entscheidung.
Ja.
Ja, Entscheidung vorbereiten, Content erstellen, ja, zusammenfassen und so weiter, strukturieren, alles wunderbar, super Use Cases. Aber die letztendliche Entscheidung, jetzt müssen wir uns nichts vormachen. Entscheidungsvorbereitung ist auch schon 2/3 des Weges. Genau, ja. 2/3 des Weges gegangen. Aber immerhin, die letzte finale Ja oder Nein, Daumen hoch oder runter, das sollen wir doch bitte als Mensch immer noch treffen.
Ja.
Super spannend. Gut, dass wir die Schleife gemacht haben mit KI. Allein das wäre eine Folge wert. Ich möchte zum Schluss noch ein, zwei Fragen stellen. Wir haben es am Anfang gesagt, du machst das im Side-Hustle, also das heißt neben deiner Beratungstätigkeit. Ich glaube, wir haben alle ein Bild davon, dass das auch irgendwo einer wirtschaftlichen Notwendigkeit geschuldet ist, einfach deinen Lebensunterhalt auch zu finanzieren. Total nachvollziehbar. Wie schwer fällt dir das, diese Welten, auch wenn sie ja inhaltlich miteinander irgendwo in Beziehung stehen. Ja, du machst Beratung im Umfeld von KI und von Digitalisierung. Aber wie schwer fällt dir das, da diese Balance hinzubekommen? Hast du nicht permanent das Gefühl von schlechtem Gewissen, dem einen Business gegenüber dem anderen förmlich aufgefressen zu werden? Ich übertreibe, ich dramatisiere, um dich zu einer möglichst persönlichen Antwort zu bewegen.
Also einfach ist es natürlich nicht, aber einfach kann ja jeder. So, ne?
Dafür trittst du nicht an.
Genau. Aber ansonsten ist es ja alles, ich mache ja nur Dinge, die sinnvoll sind. So, ich mache Beratung auch, weil es mir Spaß macht. Ich war schon immer gerne Beraterin. Mhm. Ja? Ich bin aber auch super gerne eben Start-up-Gründerin. Und ich, aber da gibt es natürlich auch Dinge, die mache ich gerne und gibt es welche, die mache ich weniger gern. So. Und Sales. Also ich sag mal, das Hardcore-Sales, das mache ich sicher weniger gern. Und damit ich aber jemanden bezahlen kann, der das macht, was ich eigentlich nicht so gerne mache, muss ich erstmal das Geld ranschaffen. So, und deswegen, also das ist so ein bisschen natürlich immer ein Abwägen. Was muss ich jetzt tun für Anonify? Was kann ich tun für andere Kunden?
Mhm. Fühlt sich so ein bisschen gerade an, also ich mache jetzt bewusst mal so Stereotype auf. Da haben wir hier das Brot- und Butter-Business, was dir Spaß macht, was du gut kannst, wo du in deiner Kompetenzkraft bist, aber was du sozusagen so diesen Boden setzt, und auf der anderen Seite dieses Herzensbusiness. Würdest du das so beschreiben oder sagst du, nee, das vermischt sich viel mehr?
Ja, weil alles ist, glaube ich, alles, was ich mache, mache ich mit Leidenschaft. Mhm. Ich hätte es mir natürlich anders gewünscht, Jule, weißt, weil natürlich, ich bin angetreten, um dieses Produkt zum Laufen zu bringen. Ich möchte, und ich glaube auch immer noch, ich glaube ja auch so ein bisschen an Karma und an das Gute und so weiter. Also diese Plattform, die ich da baue, die ist gut für die Menschen da draußen, die sich bewerben, die ist gut für die Unternehmen da draußen, weil sie eine bessere Entscheidungsqualität haben. Das ist gut für alle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das nicht hinkriege. Das muss, also ich glaube, das gehört in diese Welt. So, Punkt. Und das Schöne ist, ich treffe jeden Tag wieder Leute, die mich darin bestärken. Wenn das so nicht wäre, glaube ich, hätte ich schon aufgegeben. Aber gleichzeitig sehe ich halt, das ist alles nicht so einfach. Ne, ich habe auch immer gut verdient. Ich habe eine Wohnung in München, ich habe ein Kind. Das kostet alles. Mhm. So. Die Rechnungen müssen bezahlt werden. Und dann mache ich halt womit ich auch Leidenschaft habe, nämlich ich mache Digitalisierungsberatung. So, das mache ich jetzt. Also, und um da zu sagen, das ist zum Teil was ganz anderes. Also zum Teil ist es sowas von anders.
Es gibt Überlappungen, aber es ist vom Kern, von der Art der Tätigkeit, von der Haltung, von allem ist es was anderes. Ja,
aber ich bin natürlich immer ich und ich vertrete die gleichen Werte, egal wo ich jetzt, in welcher Rolle ich jetzt bin. Aber ich würde natürlich, also ich wünsche mir immer, dass Anonify irgendwann so erfolgreich ist, dass es mich auch finanziert. Aber so lange kann ich dieses andere Thema machen und kann anderen Leuten helfen, sich zu digitalisieren. Das gibt mir auch eine ganze Menge. Mhm. Und ich lerne ja auch immer, weißt du? Das ist ja auch der Punkt, wenn ich jetzt wirklich nur in diesem Startup hocken würde, mir würden ganz, ganz viele Dinge, die ich jetzt lerne, bei meinen anderen Beratungstätigkeiten entgehen.
Ich erkenne mich da ehrlich gesagt ganz schön wieder gerade, weil ich habe ja auch es ist kein Start, aber mein Good Work, das, was wir beide jetzt hier miteinander machen, ist ja mein echtes, krasses Herzensbusiness. Und die Beratung mache ich ja auch mit großer Leidenschaft. Und da gibt es nämlich oft so Momente, deswegen reite ich da auch bei dir so ein bisschen rum, weil ich gerade so das Gefühl habe, das könnte vielleicht ein Ticken ähnlich sein, dass mich Menschen fragen, ja, dann jetzt entscheide dich doch mal, machst du jetzt nur noch den Podcast oder machst du nur noch Beratung? Und ich sage, nein, ich entscheide mich nicht, weil das eine mit dem anderen auch in Beziehung steht. Also
aber das wissen alle in meinem Umfeld. Also alle wissen in meinem Umfeld.
Ein Investor könnte dir die Frage stellen. Der könnte sagen, Frau Zemke, alles gut und schön. Wir glauben an die Idee, wir glauben vor allen Dingen an Sie, aber nicht, wenn Sie nebenbei noch auf 1000 anderen Hochzeiten rumturnen.
Aber Jule, dann sage ich, alles klar, solange mein Gehalt gesichert ist, zahlen mir das, was ich brauche.
Ihr könnt mich kaufen.
Ja, ich bin absolut käuflich. Ne? Mhm. Also kein Problem. Kein Problem. Okay. Aber also das ist einfach ja auch Realität hier heutzutage. Gini-Koeffizient und so weiter. Wir können ja mal gucken, wo der Reichtum ist. Nicht bei mir. Ich muss da gucken, dass ich über die Runden komme. Und deswegen, also da ist gerade in dieser Startup-Bubble, und das ärgert mich wirklich maßlos, da haben wir halt oft, da haben dann 5 Kinder, sage ich mal, das sind keine Kinder, aber sie sind,
junge Menschen,
sind aus der Uni und haben eben, also sie haben keine finanzielle Verantwortung, wohnen in, irgendwie in einer WG, das die Eltern bezahlen, und die machen dann mal 5 Jahre ein Startup und sie haben sich in den 5 Jahren, keiner hat sich dafür ein Gehalt ausgezahlt. So, da fragt keiner nach der Profitabilität, aber also ich musste von Tag 1 quasi profitabel sein.
Musste das laufen, ja.
Ja. Und da ist, also wie gesagt, da ist, von nix kommt nix. Und ich habe natürlich auch, also natürlich meine Gesellschafter, die würden natürlich auch gerne sehen, dass ich mich mehr
da reinhängst.
Da reinhänge, aber
es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Wir arbeiten dran, Sandra. Ja. Mal angenommen, in 5 Jahren, es gibt, ja, die Magie ist passiert, auf welchem Weg auch immer. Was bietet Anonify an und was für eine Rolle oder welche Rolle nimmst du in dem Spiel ein?
Also, Anonify bietet natürlich das Thema anonymes Recruiting an. Ich möchte vor allem sowohl intern als auch extern anbieten. Also Anonify soll auch ein Tool sein, was interne Bewerbungen in großen Unternehmen
auch spannend
bearbeitet, weil wir gerade intern sehr viele Perlen haben, die wir vielleicht gar nicht sehen. Ja, die wir damit entdecken können und natürlich auch unsere Kultur boostern können. Also das, ne, da würde ich sagen, was Auswahl angeht, sowohl intern und extern, ist Anonify quasi ein Player. Ich würde gerne weiterhin in verantwortungsvoller Position sein und ich möchte gerne ein Unternehmen, und das war eigentlich, womit ich gestartet bin. Ich möchte ein Unternehmen aufbauen, wo die Leute nicht nur wissen, warum sie es machen, also eine Motivation per se mitbringen. Und das weiß ich schon. Also alle, die für Anonify arbeiten, die machen das, weil sie es wirklich mega cool finden. Aber auch einen Place to work und to be schaffen, der eben auch Menschen die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie sie sind. Weil ich glaube, nur dann können sie ihr Bestes auch geben. Und da bestimmte Dinge, also mich von bestimmten Dingen, die heute auch immer noch in Unternehmen existieren, mich davon zu verabschieden.
War schon fast ein Schlusswort. Welchen Beitrag leistet Anonify für eine zukunftsfähige Arbeitskultur?
Wir schaffen Qualität in der Personalentscheidung und jedes Unternehmen, die Zukunft jedes Unternehmens entscheidet sich durch die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn Unternehmen wissen, wen sie brauchen, dann stellen sie sich auch zukunftsfähig auf. Und wenn sie die guten Menschen finden, stellen sie sich auch zukunftsfähig auf. Und da glaube ich eben an die Kraft der Vielfältigkeit in jedem Team, in jedem Unternehmen.
Da war's, das Schlusswort. Liebe Sandra, es war eine ganz tolle Stunde mit dir, gute Stunde. Vielen, vielen Dank, dass du so ehrlich und auch ganz offen deine Geschichte, deinen Weg, die Geschichte von Anonify mit uns geteilt hast. Ein hochspannendes Projekt. Ich werde mein Erkleckliches dafür tun, dass du in diese Vision ein bisschen schneller kommst. Ich bin nicht der liebe Gott, um Gottes Willen, aber ich habe vielleicht paar Hörer und Hörerinnen in der Hörerschaft, die sagen, boah, das hört sich toll an, da investiere ich oder da möchte ich zumindest mal Kontakt aufnehmen, dafür tun wir was, wir packen es in die Shownotes und ansonsten denkt doch mal drüber nach, was macht Anonify mit euch? Ich finde das eine hochspannende Idee. Also, liebe Sandra, nochmals Dankeschön, dass du da warst und alles Gute für dich und für Anonify.
Vielen Dank.
Da rattert es bei mir noch ganz schön zum Thema Biases, Fehlwahrnehmung und einfach einem unfairen und ungerechten BewerberInnenmarkt, muss man ja jetzt schon sagen, an der Stelle. Und ja, so ein paar kleine Erkenntnisse, die aber relativ reingehauen haben bei mir, die bewegen sich noch ganz deutlich in meinem Kopf. Unter anderem, dass die Attraktivität bei Frauen sich gar nicht so auszahlt, von wegen Pretty Privilege, wie es gemeinhin dargestellt wird. Also, das vielleicht auf der inhaltlichen Ebene, was das Thema betrifft von Anonify. Was mich an Sandras Geschichte einfach bewegt, ist die Entschlossenheit, der Mut, wieder mal dieses unternehmerische Denken, das Denken in Möglichkeiten im Side-Hustle. Das ist wirklich kein einfaches Brot, was sie da kaut. Und das, da gebührt ihr jeder Respekt und meine volle Unterstützung. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Schreibt uns gerne mal zurück unter info@goodwork-salon.de, wie euch diese Art der Geschichten gefallen. Es kommen ja immer wieder Stories auch von Menschen, die sich trauen, sich selbstständig machen, die gründen, die ganze Unternehmen aufbauen. Das ist ja vielleicht so eine Art zweite Linie bei Good Work neben den Themen der direkten Zusammenarbeit, die ich immer wieder aufgreife. Also, ihr wisst, was zu tun ist bis nächste Woche. Schreibt mir gerne, schreibt auf Spotify, auf Apple, hinterlasst ein paar Sterne und schaltet unbedingt wieder ein, wenn ihr nächste Woche hört. Herzlich willkommen bei Good Work.